Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Bei uns ist leider immer nur von Land die Rede und gar nicht vom Heiligen. Jerusalem ist der Schlüssel für Krieg oder Frieden in der gesamten Region. Und alles, was wir brauchen, ist ein normales Leben. Normales Leben, das bedeutet Gesundheitsversorgung, zur Schule gehen, studieren, zum Flughafen können, Verwandte besuchen. So lautet die Einschätzung, die der lateinische Patriarch von Jerusalem, Erzbischof Fuat Wall, kürzlich in einem Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur geäußert hat. Und weil es diese Normalität im Heiligen Land nicht gibt, wandern immer mehr der dort lebenden Christen aus, drohen die Stätten des Lebens und Sterbens Jesu Christi zu einem Museum ohne lebendige Steine, ohne einheimische Christen zu werden. Die Franziskaner leben schon seit Jahrhunderten im Heiligen Land. Sie setzen sich unermüdlich ein für den Erhalt der heiligen Stätten und stehen auch allen Pilgern als Seelsorger mit Rat und Tat zur Seite. Mit einem von ihnen hat mein Kollege Berthold Pelster gesprochen. Pater Robert Jauch aus dem Franziskanerkloster in Düsseldorf lebt seit über 3 Jahren in Jerusalem und ist verantwortlich für die Kirche Dominus Flevit direkt auf dem Ölberg. Bereits zuvor hat er mehr als 2 Jahrzehnte Pilgergruppen ins Heilige Land geführt. Er kennt die Verhältnisse dort also bestens und kann als studierter Sozialwissenschaftler und als engagierter Journalist die Lage dort auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und was er über Gegenwart und Zukunft des Christentums in der Heimat Jesu zu sagen hat, hören Sie gleich nach dem Jingle.
Pater Robert, Sie sind Franziskanerpater. Sie sind tätig in Jerusalem an der Kirche Dominus Flevit. Das ist eine Kirche am Ölberg gelegen, die wahrscheinlich jeder Jerusalem-Pilger kennt. Ganz berühmt ist das Fenster über dem Altar. Wenn man durch dieses Fenster schaut, schaut man direkt auf den Tempelberg.
Und auf die Grabeskirche.
Jedenfalls, der Tempelberg gilt als einer der umstrittensten heiligen Stätten der Erde. Ist das heute immer noch so?
Ja, das ist noch so. Die Geschichte ist sehr alt. Also die älteste Verehrung wird diesem Ort zuteil aufgrund der Tatsache, dass auf dem Berg Moria Abraham bereit gewesen sein soll, seinen Sohn Isaak Gott als Opfer darzubringen. Das ist eine kleine Felserhebung, die sich unter der heutigen Moschee befindet. Das sind die ersten Anknüpfungspunkte, die Verehrung auf diesen Ort geradezu gezogen haben.
Ein wichtiger Punkt für die jüdische Bevölkerung, für den jüdischen Glauben.
Dann später der Salomonische Tempel. David durfte ja keinen Tempel mehr bauen, aber sein Sohn Salomon, Suleiman, hat dann den ersten Tempel dort gebaut, das größte und schönste, natürlich zu Gottes Ehren, was die damalige Welt kannte. Nach der Zerstörung, nach der babylonischen Gefangenschaft, hat dann später Herodes noch einmal einen großen Tempel gebaut. Und heute gibt es eine große Gruppe innerhalb des Judentums, die wieder davon träumen, doch den dritten Tempel zu bauen. Dafür müsste aber das, was heute in muslimischer Tradition und Verehrung sich auf dem sogenannten Tempelberg befindet, weg sein. Und das ist unvorstellbar. Es gibt da also die tollsten Theorien. Also dass eine Bombe drauf fallen oder ein Erdbeben muss dann. Es entzündet sich immer wieder neu an diesem Tempelberg, entzünden sich die Gemüter und der Streit der Religionen und der Kulturen entfacht sich neu. das ist so. Damit müssen wir leben. Und das macht dann auch wieder deutlich, was Jesus mit seinen Tränen, Dominus Flevit, der Herr weinte, heißt das übersetzt, was Jesus mit seinen Tränen damals sagen wollte, ist eine sehr aktuelle Botschaft. Ich sage immer, Jesus hat vor 2000 Jahren geweint und was da in der Altstadt von Jerusalem abgeht, das ist auch heute noch zum Heulen.
Also seine Tränen bezogen sich nicht nur auf die Zerstörung des Tempels durch die Römer, sondern er hat möglicherweise auch die heutige, sehr verfahrene Situation in Israel vor Augen gehabt.
Also im Evangelium, Lukas 19. Kapitel, heißt es, dass er die Zerstörung des Tempels, die dann ungefähr 40 Jahre später tatsächlich auch erfolgt ist durch die Römer, vorausgesehen hat. Aber viel entscheidender ist, glaube ich, der Schlusssatz dieses kurzen Evangeliumsabschnittes: Denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Jesus weint darüber, dass die Botschaft der Liebe Gottes nicht angenommen worden ist. Er nimmt sozusagen die Leute von damals und von heute, packt sie am Revers, schüttelt sie durch und sagt: Warum wollt ihr nicht verstehen, was es heißt, Gottes Schöpferliebe zu folgen und sich entsprechend in seinem Leben einzusetzen?
Also es geht gar nicht um die Steine, die man dort sehen kann, um Gebäude, vielleicht auch um Ruinen, sondern es geht um die lebendigen Steine, als die ja die Christen im Neuen Testament an manchen Stellen bezeichnet werden.
Es gibt so manche Führer, ich höre ja sehr viel von Erklärungsmustern und ich höre auch viel Mist von dem, was da erzählt wird. Manche sind sehr gerne und sehr schnell bereit, über die sogenannten toten Steine sich verächtlich zu erheben. Das sind doch alles nur tote Steine. Das ist nicht ganz richtig. Die Steine sind Ruinen, Reste von alten Bauwerken, die aus Glauben und aus Liebe und aus Überzeugung errichtet worden sind und dann auch wieder zerstört und dann wieder neu aufgegriffen worden sind. Die Byzantiner in der frühchristlichen Zeit, diese Tradition haben die Kreuzfahrer in ihrer Zeit wieder aufgegriffen, und selbst heute bauen wir, im 20. Jahrhundert haben wir unsere Kirchen wieder an diesen Stellen errichtet, im Wissen darum, dass diese Steine eben nicht tot sind, sondern erzählen können. Die Steine können Geschichten erzählen von Pilgern, von gläubigem Vertrauen, von allem, was das Leben im Positiven wie im Negativen ausmacht. Und deswegen rede ich nicht so gern von den sogenannten toten Steinen. Aber Sie haben recht, sehr gerne werden die Christen, die letzten verbleibenden Christen im Heiligen Land, als die lebendigen Steine bezeichnet, die im Heiligen Land Aufmerksamkeit verdienen.
Nun ist das Heilige Land ein zerrissenes Land, ein Land, das seit Jahrzehnten von Konflikten geprägt wird, von sehr blutigen Auseinandersetzungen. Wir alle kennen die Bilder aus dem Fernsehen, aus den Nachrichten. Was ist der Kern dieses Konfliktes? Kann man das ganz kurz beschreiben?
Wenn Sie die Bibel lesen und die Psalmen, dann, wie freute ich mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Also für die Menschen des Alten Bundes oder des Ersten Testamentes, wie Zenger sagen würde, sind natürlich in ihrem Ein-Gott-Glauben, im Glauben an diesen Gott Jahwe, schon auch an dieses Fleckchen Erde gebunden. Und jüdischer Glaube verbindet Geografie und Politik und Frömmigkeit auf eine ganz faszinierende Art und Weise, mit dem Nachteil, dass eben dort auch andere leben. Und wir, die wir heute von einem modernen Rechtsstaat sprechen, wir haben ja auch als Christen unsere Erfahrung mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation oder mit Staatsfrömmigkeit und Staatsglauben. Wir tun uns da vielleicht heute ein bisschen schwer und sagen, warum ist es oder was muss dazu kommen, was muss dazu führen, wie können wir es erreichen, dass die dort von alters her aufgrund ihrer Verheißungen dort wohnen, mit der Gründung des Staates Israel 1948, auch aus politischen Erfahrungen und durchaus auch berechtigterweise, aber es haben eben auch andere dort gelebt. Das ist die Frage, vor der wir heute stehen. Wie können Juden und Moslems und Christen und von mir aus auch die heute leider wachsende Zahl von Ungläubigen oder Agnostikern, wie können die zusammen friedlich in ein und demselben Staate leben, oder welche Formen finden wir da? Ich bin kein Politiker, das überlasse ich anderen, aber das ist natürlich ein Thema, das uns tagtäglich beschäftigt.
Ein Thema, das nicht nur Sie in Israel beschäftigt, das nicht nur die Israelis und Palästinenser beschäftigt, nicht nur die Christen, Juden und Moslems, sondern auch die internationale Staatengemeinschaft versucht ja immer wieder, Vorschläge zu machen, wie man diesen Konflikt im Land lösen kann. Aber bis heute ist das alles nicht gelungen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich kann es nicht erklären, ich kann es aber genauso wenig lösen. Es gibt eine gewisse Vorsicht, es sollte eine gewisse Vorsicht geben. Manche machen das, die kommen nach Israel und sagen, es ist doch ganz einfach, setzt euch mal zusammen und dann habt ihr das schon im Griff. So einfach ist es ganz offensichtlich nicht. Es ist ein heikles Thema. Ich möchte mich gerne auf das beziehen, was wir als Christen tun können. Wir sind eine Minderheit. Das heißt, wir kommen nicht in der Situation, der Position der Stärke. Wir sind nicht altkatholische Bayern, die mit 95% da zu Hause sind und das Sorgen haben, sondern wir sind eine kleine, wirklich verschwindend kleine Minderheit. Und das bringt uns zurück auf die Demut und die Bescheidenheit, die Innigkeit und die Frömmigkeit unserer Botschaft, der christlichen Botschaft. Ich finde das wichtig. Dazu sind wir durch die äußere Situation gezwungen. Wir müssen... Der Papst tut das mit großer Energie, trotz seines hohen Alters, aber auch mit viel Intellekt und auch mit viel Liebe. Glaube und Vernunft gehören zusammen, sind wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wir müssen vernünftig miteinander reden und sagen, jeden daran erinnern, wir sind alle Kinder Gottes und lass uns doch als solche mal auf dieser ganz einfachen gemeinsamen Ebene versuchen, ein Miteinander zu bekommen, wo der eine dem anderen nicht neidet, dass er dies oder jenes isst oder hat. Ich träume davon, dass wir eines Tages Moscheen neben Synagogen und Kirchen haben und wenn wir die Moslems am Freitag zum Gebet gehen, die anderen sie freundlich grüßen, die Juden am Samstag in die Synagoge gehen, das genauso tun und die Christen dasselbe Recht und dieselbe Freiheit haben, am Sonntag ihrem Sonntagsgottesdienst, ihrer heiligen Messe beizuwohnen. Da träume ich von. Ich möchte aber schon unterstreichen, viele Pilger und viele Besucher des Heiligen Landes neigen dazu, ich will das nicht kritisieren, ich stelle es nur fest, neigen dazu, die Hoffnung sinken zu lassen. Ach, hat doch alles keinen Zweck. Die kriegen das hier doch nicht hin. Und wie viel Mal haben die schon zusammengesessen? Und nichts ist dabei rumgekommen. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ich möchte gern, dass auch verstanden wird, dass die Präsenz der Kirche und der Franziskaner im Heiligen Land ein Zeichen dieser Hoffnung ist, seit Jahrhunderten.
Aber diese schwindende Hoffnung, ist es nicht auch ein Kennzeichen oder eine Erscheinung bei vielen einheimischen Christen? Ich habe eingangs der Sendung gesagt, wir beobachten einen Exodus der Christen, ein Auswandern der Christen seit vielen Jahren. Die Zahl der Christen wird immer kleiner. Was sind denn die Gründe, warum die Christen das Land verlassen möchten?
Also die äußere Lebenssituation für viele Christen ist sehr schwierig. Das hat mit der quasi Besatzungssituation zu tun, die in der Westbank, das ist der Bereich Bethlehem, obwohl nur 10 Kilometer von Jerusalem entfernt, ist Westbank, ist palästinensisches Autonomiegebiet, die mit dieser Situation zusammenhängt. Der Checkpoint, die Mauer, die Demütigung, die Erniedrigung, die jeder Palästinenser ertragen muss in dieser Lebenssituation, die Möglichkeit praktisch nur durch Sicherheitsanlagen wieder in die Stadt Jerusalem hineinzukommen, wo sie Arbeit bekommen, wo viele als Tagelöhner sich ihr Brot verdienen müssen. Wenn Sie ein solcher katholischer Familienvater oder griechisch-orthodoxer Familienvater in Bethlehem sind, haben Ihre 3, 4 Kinder und versuchen, Ihre Frau und Ihre Kinder zu ernähren und ihnen eine gute Zukunft zu ermöglichen, dann kommen Sie und haben keine richtige Arbeit, dann kommen Sie schon an die Überlegung, ja, unser Onkel, der ist doch vor Jahren nach Amerika ausgewandert und der sagt immer, komm doch zu uns. Und das kann ich schon nachvollziehen. Wobei ich auch gerne ein bisschen dagegen halte in meiner rheinischen Art und sage, nun, macht mal hier nicht gleich trübes Wetter. Versucht das Gute zu entdecken oder neu zu entdecken oder haltet euch daran und lasst die Hoffnung nicht sinken. Und ich sage einheimischen Christen auch gerne, denkt doch bitte daran, dass es auch andere gibt, die aus freien Stücken hier sind und eure Situation zumindest versuchen zu teilen. Wir Franziskaner kommen da ja hin, ich könnte auch in Düsseldorf leben und hätte manches einfacher, müsste dann auf den Orient und alle schönen Seiten des Orients und der schönen Stadt Jerusalem verzichten. Aber ich sehe meinen Dienst sehr bewusst auch als ein Zeichen der Solidarität für die einheimischen Christen.
Nun sind Sie aber Europäer und viele Christen in Israel, im Heiligen Land, sind arabischer Zugehörigkeit. Nun sind die Araber aber eine Volksgruppe, die innerhalb Israels mit vielen Vorbehalten konfrontiert ist, mit vielen Vorurteilen, die vielleicht auch benachteiligt sind im beruflichen Bereich oder dergleichen mehr. Macht es das nicht besonders schwierig für die Christen dort?
wer ist Araber, wer ist Palästinenser, wer ist Semit, wer ist Antisemit. Das ist Glatteis, auf dem ich mich sehr unsicher und am liebsten gar nicht bewegen möchte. Ich stelle nur fest, dass manche Mentalitäten zwischen den arabischen, palästinensischen Menschen und den israelischen, jüdischen Menschen durchaus ähnlich sind. Also manches Mal sage ich, Mensch, das sind doch Zwillinge. Und sind es ja auch. Warum erkennen Sie es nur nicht? Warum erkennen Sie nicht und knüpfen nicht da wieder dran an?
Das gilt eigentlich noch mehr für die Araber untereinander. Es gibt muslimische Araber und christliche Araber. Und was unterscheidet die denn überhaupt?
Die verbindet zunächst einmal sehr viel. Es gibt eine große innere Verbundenheit, abgesehen von fundamentalistischen Muslimen, die da manchmal Schwierigkeiten machen. Da ist eine große innere Zusammengehörigkeit und Solidarität. Aber darüber hinaus gibt es natürlich von den, auch für die Muslime in unserer Region im Nahen Osten, Einflusskräfte, die von außen da reinkommen. Ob sie aus dem Libanon, aus Saudi-Arabien, aus Ägypten oder aus Syrien kommen, mit den entsprechenden politischen Gruppierungen. Und die missbrauchen auch sehr oft die Herkunft, die rassische Zugehörigkeit und missbrauchen die für ihre politischen Themen. Aber sonst gehören die eigentlich alle zusammen. Es gibt eine große innere Zusammengehörigkeit der Araber über die Religionsgrenzen hinaus. Wenn dann fundamentalistische, kämpferische Kreise mit hineinkommen, dann ist es für Christen noch einmal schwieriger, auch nicht nur gegen die israelische, jüdische Front zu stehen, sondern eben auch noch innerhalb der arabischen, auch noch unter gewissen Unbilden zu leiden, die von den muslimischen Brüdern ausgehen.
Nehmen solche extremen Strömungen im religiös-politischen Bereich zu? Wenn ich zum Beispiel an den Gazastreifen denke, dort regiert die Hamas. Die Hamas gilt bei uns als eine terroristische Organisation, die extreme Ziele verfolgt, die den Staat Israel auslöschen möchte, die stattdessen einen islamischen Gottesstaat aufbauen möchte. Ist das ein Zerrbild, das wir hier im Westen davon haben, oder sind diese politischen Ziele ganz reell?
Die Hamas ist immerhin demokratisch gewählt worden und auch an die Macht gekommen. Das ist ein innerarabisches, innerpalästinensisches Problem, bei dem wir als Westeuropäer und als demokratische Staaten vielleicht hilfreich zur Seite stehen können. Wir haben einen Fehler gemacht, glaube ich, indem wir gesagt haben, das sind Terroristen und mit denen reden wir nicht. Das erlebe ich oft. Man darf einem Araber nicht sagen, ich rede nicht mehr mit dir. Das ist wie ein Todesstoß. Das macht man nicht. Es wird alles, ob das im alltäglichen einerlei des Kaufens und Verkaufens, im Geschäftemachen, im Handel geschieht oder eben auch in dem großen Zusammenhang der Politik, ist es wichtig, dass man nie den Faden der Kommunikation einseitig abschneidet oder durchschneidet. Das heißt, wir müssen miteinander reden. Aber wenn Sie vor kurzem gesehen haben, dass die Fatah, also die sogenannte friedliche Seite der Palästinenser, 20 Jahre lang keinen Parteikongress hingekriegt haben, dann haben sie ungefähr eine Ahnung und Vorstellung davon, wie weit die noch davon entfernt sind, einigermaßen überschaubare und berechenbare demokratische Verhältnisse auch innerpalästinensisch hinzukriegen.
Die Palästinenser sprechen sehr oft davon, dass ihr Land besetzt ist von den Israelis. Wie sehen das die christlichen Palästinenser? Sprechen auch sie von einer Besetzung des Landes? Sprechen auch sie von Befreiung? Und welche politischen Vorstellungen haben sie?
Das ist ganz sicher eine Art Besatzungssituation. Wenn sie sich in ihrem eigenen Land nicht vernünftig bewegen, frei bewegen können, wenn sie nicht sicher sein können, dass der Strom und das Wasser täglich zur Verfügung stehen, in Bethlehem fällt immer mal wieder die Wasserversorgung aus. Den Zugriff darauf hat Israel. Und dann müssen sich die Leute in Bethlehem das Wasser, Trinkwasser mit dem Container, LKW kommen lassen. Das ist ein, ganz sicher eine schwierige Situation. Und so wie alle von uns das kennen, dass man mal eben zu Oma und Opa fährt, auch wenn die 60, 70, 80 Kilometer entfernt wohnen, das geht in Palästina oft nicht, weil dann irgendwelche Siedlungen dazwischen liegen. Das ist eine Art Flecker und Teppich, das palästinensische Autonomiegebiet. Also inwieweit das wirklich autonom ist, weiß ich nicht. Hab jedenfalls meine Zweifel. Die Menschen erleben das als eine ganz bedrängende Situation. Sie können mit einer Sondererlaubnis sehr wohl mal nach Jerusalem kommen. Ich kenne einige, kenne einen christlichen, griechisch-orthodoxen Tierarzt aus Bethlehem, der sagt, ich will gar nicht mehr nach Jerusalem. Ich bin seit 10 Jahren nicht mehr da gewesen. Ich sage, warum denn nicht? Ich sage, ich tue mir das nicht an. Ich tue mir das nicht an, diesen Checkpoint. Also wir Deutsche wissen das vielleicht an der innerdeutschen Zonengrenze, haben eine Vorstellung davon, was da jeden Tag passiert. Mit dem entsprechenden Befehlston, mit den Sicherheitsvorkehrungen, mit den Lampen, die auf eingerichtet sind. Kommt aus irgendeinem Lautsprecher, wird man dann angebrüllt, man soll weitergehen. Und das ist schon tagtäglich erniedrigend und das tut weh und das schmerzt. Und deswegen kann ich diese Enttäuschung durchaus nachvollziehen.
Israel hat in den vergangenen Monaten und Jahren einen Sicherheitszaun oder mehr sogar noch eine Sicherheitsmauer errichtet. Die Menschen fühlen sich also im Grunde genommen eingesperrt.
Ganz sicher, das sind sie auch. Abgesehen davon, dass der Verlauf dieser Sicherheitsanlage, dieser Mauer oder dieses Zauns von Israel sehr willkürlich festgesetzt sind. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, über dieses normale Maß hinaus haben sich zusätzlich 15% des palästinensischen Autonomiegebietes die Israelis angeeignet. Bei Friedensverhandlungen und bei einer Suche nach einer friedlichen Lösung für diesen Nahostkonflikt muss auch über sowas gesprochen werden. Aber im Moment ist die israelische Regierung sehr konservativ und selbst der Außenminister ist selbst ein Siedler. Da muss Druck von außen kommen. Da muss Europa und Amerika doch wieder stärker Israel sagen, Kinder, nur haltet euch mal an die internationalen Beschlüsse. Aber jetzt bin ich wieder sehr stark in der Politik drin, soll gar nicht mein Thema sein eigentlich. Aber man kann doch nur in diesem Schnittfeld von Politik und Glaube und Kirche leben. So sehe ich das jedenfalls.
Dann kommen wir nochmal auf die Rolle der Christen zu sprechen. Wie viele Christen gibt es denn überhaupt noch im Heiligen Land?
Ja, das sind so Fragen, die Ihnen keiner ganz genau beantworten kann. Aber es sind unter 2%. Unter 2% der Bevölkerung sind Christen. Wobei in Galiläa, in Nordisrael, die griechisch-katholische Kirche die größte ist und in Jerusalem sicher die griechisch-orthodoxe die größte. Also es teilt sich diese 2% oder weniger als 2% teilen sich nochmal auf unter griechisch-orthodox, römisch-katholisch oder lateinisch, wie wir dort heißen, griechisch-katholisch, syrisch, armenisch, koptisch. Also das ist eine ganz bunte Vielfalt. Alle verschiedenen christlichen Denominationen und Gemeinschaften versuchen natürlich in Jerusalem präsent zu sein, weil sie zu den Quellen wollen, zur Stätte des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu. Das ist verständlich.
Wie ist denn das Miteinander dieser verschiedenen christlichen Gemeinschaften?
Sehr nüchtern. Also wenn man von außen kommt und fragt, wo sind denn hier die ökumenischen Kontakte, wie werden die gepflegt? Im Alltag. Also bei uns finden keine Ökumene-Kongresse statt, in aller Regel. Es gibt ein gut vereinbartes Miteinander und regelmäßige Begegnungen, aber ansonsten spielt sich Ökumene tatsächlich im alltäglichen Leben ab. Also wenn wir sagen, an unseren Schulen sind 20-30% Christen, an unseren franziskanischen Schulen, dann heißt das immer automatisch, alle christlichen Gemeinschaften und Kirchen sind dort beteiligt. Wie selbstverständlich ist das miteinander verwoben?
Und das überschreitet auch die Religionsgrenzen. Sie sprachen gerade die Schulen an. Die Schulen werden nicht nur von christlichen Kindern besucht, sondern auch von muslimischen Kindern, von jüdischen Kindern möglicherweise.
Ganz wenig, leider. Leider. Es fehlt an, also die meisten sind bei uns muslimische Kinder, die seit Jahrhunderten auf unsere Schulen kommen. Und das ist ja auch wertvoll. Ich denke, wenn man mal als Kinder zusammen in derselben Schulbank gesessen hat, dann schmeißt man später keine Steine aufeinander. Also da wachsen schon auch Beziehungen, die wichtig sind, auch was mit Friedensarbeit zu tun haben. Wiewohl die muslimischen Mädchen bei uns keine Kopftücher tragen dürfen. Also sie müssen sich dem Brauch und der Gepflogenheit an unseren Schulen anpassen. Leider sind die jüdischen Schulen, die israelischen jüdischen Schulen, ganz davon getrennt. Es gibt ganz, ganz wenige Begegnungsmöglichkeiten und es lohnt sich, es gibt Ansätze dafür, es lohnt sich darauf besonders zu achten, dass es Möglichkeiten gibt, der Begegnung von Juden, Moslems und Christen. Und sehr oft spielt das Gesundheitswesen da eine Rolle. Es gibt ein wunderbares in der Obhut der Josefschwestern Sterbehospiz, in dem wie selbstverständlich alle drei Religionen vertreten sind, auch die frommen Vertreter ihrer jeweiligen Religion. Dieses Saint-Louis, dieses Sankt-Ludwig-Sterbehospiz hat das Koscher-Zertifikat des jüdischen Oberrabbinats von Jerusalem. Das ist schön, das ist wertvoll. Es gibt schulische und kulturelle Einrichtungen, bei denen das möglich ist, dass Juden, Moslems und Christen zusammen sind. Ich halte das für sehr wichtig, dass im alltäglichen Leben Ansätze dafür geschaffen und gestärkt werden, sich einfach normal zu begegnen. Wir sind doch alles Kinder Gottes, wir sind alles Menschen und müssen versuchen, wie gesagt, miteinander auszukommen. Wie soll das anders wachsen, als wenn man das einübt im Alltag?
Gibt es denn vergleichbare Einrichtungen, auch zum Beispiel von muslimischer Seite, die dann eben auch überreligiös genutzt werden?
Ich bin jetzt nicht so sehr gut informiert, aber ich weiß, dass es von allen Seiten aus noch sehr vereinzelte und oft nicht mit genug Aufmerksamkeit versehene Initiativen gibt, diesen Zusammenhalt und dieses Miteinander und diese Begegnungsmöglichkeiten zu stärken. Das Gefährliche ist doch, dass man sich schon im Vorfeld überhaupt nicht vorstellen kann, mit dem anderen irgendetwas zu tun zu haben. Ja, wenn so ein Palästinenser oder eine Palästinenserin sagt, für uns sind Juden nur bewaffnete Besatzungssoldaten, dann werden sie natürlich der Lebenswirklichkeit ihrer Mitbürger auch nicht gerecht. Und wenn Israelis und Juden sagen, für uns sind Palästinenser nur Terroristen, die alle irgendwie einen Sprengstoffgürtel unter ihrem Gewand tragen, dann wird das der Lebenswirklichkeit auch nicht gerecht. Da haben wir als Christen, glaube ich, auch eine wichtige Funktion, weil wir können versuchen, dazwischen als eine friedliche Minderheit zu exerzieren, vorzuleben, wie es geht, friedlich mit anderen zu leben. Wir Franziskaner leben seit Jahrhunderten im Heiligen Land und egal welche Herren dort geherrscht haben, ob es die Osmanen waren oder jetzt die Israelis, wir versuchen, um der Menschen willen dort zu sein und das Beste aus der Situation jeweils zu machen.
Wenn die Christenheit im Heiligen Land immer weiter schrumpft, geht damit dann auch dem israelischen Staat etwas verloren, eine ganz wichtige Komponente?
Davon bin ich überzeugt. Wenn man das mit wachen Augen sieht, dann ist sowohl im kulturellen als auch im Gesundheitsbereich, im gesamten Bereich der Gesundheitsfürsorge, bei den Heimen für behinderte Kinder oder bei den Altenheimen, da sind derart viel durch die verschiedenen Ordensgemeinschaften auch, da sind so viele herrliche Initiativen, die einfach dem Land so viel geben und den Menschen so viel schenken. Ich hoffe, dass das wahrgenommen wird. Und das ist auch das Pfand, auf das wir bauen können, wenn es seit Jahren besteht ja die Hoffnung und auch die Bemühung, endlich zu einem Konkordat, zu einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Israel und dem Vatikan zu kommen. Und ich bin immer dafür zu sagen, lassen wir ruhig selbstbewusst auftreten und sagen, wir leisten noch was. Wir tun das doch für euch. Es ist doch nicht so, dass die kirchlichen Einrichtungen ausschließlich nur sozusagen ein closed shop, eine geschlossene Gesellschaft für die paar Christen sind, sondern das ist immer ein offenes Angebot. Die Musikschule Magnificat der Franziskaner in Jerusalem. Dort unterrichten Juden, dort sind jüdische Kinder, dort sind christliche Kinder und dort sind muslimische Kinder. Und das klappt. Das ist ein ganz kleiner Bereich, aber das ist ein kleiner Anfang. Und die Schule besteht jetzt seit 10 Jahren. Eine Schule, so wie wir sie bei uns als Musikschule kennen. Und da wird sehr viel Gutes getan, auch was diese Möglichkeit angeht, einander zu begegnen. Und Musik ist eine Sprache, die alle verstehen, normalerweise.
Pater Robert, im Mai 2009 hat Papst Benedikt das Heilige Land besucht. Hat das positive Folgen gehabt, zum Beispiel für das Verhältnis zwischen Kirche und Staat oder auch für das Leben der Gläubigen?
Doch, das war eine große Ermutigung. Das war eine Vorfreude, ein Advent, der sich da im Vorfeld ergeben hat. Leider ist dann auch viel Schwierigkeit dabei aufgetaucht, die Sicherheitsfrage entsprechend von Israel auszulösen. Es bleiben viele Hoffnungen, aber der Papst hat uns Christen auch ins Gewissen geredet, dass es nicht um politische Arbeit, sondern auch um eine innere religiöse Stärkung geht und den Glauben neu zu entdecken. Und das bleibt. Direkte Ergebnisse sehe ich jetzt so noch nicht. Ich glaube, die brauchen auch noch ein bisschen Zeit. Wir sind im Orient, das braucht alles seine Zeit.
Das Heilige Land, Ursprungsort des Christentums, Man sollte ja eigentlich meinen, dass auf diesem heiligen Land ein besonderer Segen Gottes liegt. Müsste dann nicht dieses Land eigentlich auch ein Land des besonderen Friedens sein?
Müsste eigentlich, aber müsste ich nicht ein wirklich guter Christ sein? Und was ist die Wirklichkeit? Ich bin ein schwacher Mensch und ich muss mich auch immer wieder neu selbst zur Ordnung rufen. Ich darf mich mahnen lassen, mich zur Umkehr zu bewegen und wieder auf Christus neu einzuschwören. In der Tat, das himmlische Jerusalem ist unsere Vision und das irdische Jerusalem ist unsere manchmal traurige Wirklichkeit. Das ist der Spannungsbereich, in dem wir uns bewegen. Und ich bin jeden Tag herausgefordert im Nächsten, ob er Muslime oder Jude ist, ob er Fundamentalist oder ein Gemäßigter ist, das Gotteskind zu erkennen und meinen Bruder, meine Schwester zu erkennen. Das ist nicht immer einfach. Vor allen Dingen, wenn man dann auch entsprechend von der anderen Seite aus manchmal provoziert wird. Nein, bleiben wir dabei. Es ist ein anstrengendes Leben. Es ist nicht unbedingt, um Urlaub zu machen. Da fährt man besser an den See Genezareth oder nach Tel Aviv, ans Mittelmeer. Es ist schwierig, aber so ist das Leben. Und es ist eine Mahnung auch. Die äußere Situation ist eine Mahnung, den Kern der christlichen Botschaft zu erkennen. Was ist Gottes Liebe? Was heißt das für mich im Umgang mit dem anderen?
Pater Robert, für Ihre schwierige, aber wichtige Aufgabe im Heiligen Land wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Dankeschön.
Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Sehr gerne.
Das war Weltkirche aktuell. Berthold Pelster sprach mit dem Franziskanerpater Robert Jauch vom Heiligtum Dominus Flevit in Jerusalem. Ich erwähnte eingangs bereits, dass Pater Robert auch journalistisch tätig ist. Er schreibt unter anderem für das Vatikanmagazin, die Tagespost, die KNA und die Franziskanerzeitschrift Im Land des Herrn. Und auch für Kirche in Not hat er schon Artikel geschrieben, die Sie im Internet unter www.kirche-in-not.de lesen können. Dort finden Sie in der Mediathek auch zahlreiche Filme über das Heilige Land, die Sie sich entweder dort anschauen oder auch als DVD bestellen können unter der bekannten Telefonnummer 089 für München 64 24 888 und die 0. Nächste Woche wollen wir noch einmal zurückblicken auf das Wendejahr 1989 und die Rolle Papst Johannes Pauls II. Würdigen. Es wird dann unter anderem sein ehemaliger Sekretär, der heutige Erzbischof von Lemberg, Mieczysław Mokrzycki, sprechen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten zu Weltkirche aktuell. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.